Wer hat denn die Hochzeit gestern gesehen? Da habt ihr was verpasst. Gell? Besonders die Predigt. Da war ein schwarzer amerikanischer Bischof, der hat über Liebe gesprochen aus dem Hohen Lied. Aber der hat in seiner Predigt gesagt, die Liebe hat Jesus gedrängt oder getrieben oder bewegt, am Kreuz für alle unsere Sünden zu sterben. Und das vor die gekrönten Häupter Europas. Ich dachte, das ist mutig, war toll. Und hat das richtig mit Power, wie man sagt auf Deutsch, gepredigt. Ja, wie gesagt, wir haben das Thema, und ich habe mir erlaubt, das Thema zu wechseln, weil Habakuk hat eigentlich wenig mit Pfingsten zu tun, und der kommt dann später in Juno, so der Herr will. Dafür den Zacharia 4. Als ich Student war, gingen wir sonntags nachmittags an den Hyde Park Corner. Das ist so eine Ecke in dem Hyde Park, wo jeder kommen kann und etwas von sich geben. Da waren also die seltsamsten Figuren da, die gepredigt haben oder manchmal getanzt haben. Das war von der Pfingstgemeinde dann. Und dann, also ich kann nicht alles beschreiben, was für Typen da waren. Aber da waren dann einige ältere Männer oder mittleren Alter, alle in den gleichen grauen Anzug mit der gleichen grauen Arbeitermütze und alle mit langen Bärten. Ich nehme an, sie trugen lange Bärten, um uns zu beweisen, dass sie uralt waren und dass sie das ewige Leben schon erlangt hatten. Und ihr Thema war immer Zacharias Flying Roll. Zacharias Flying Roll. Zacharias fliegende Rolle. Es gibt tatsächlich in Zacharia eine fliegende Rolle, der kommt in Kapitel 5. Aber Zacharias, ein Prophet, wo manche Sachen sehr schwer zu verstehen sind. Andere sind sehr, sehr eindeutig. Zum Beispiel im dritten Kapitel, da ist der Fürst oder der Statthalter Joshua, der angeklagt wird, weil er in dreckigen Kleidern dasteht. Und dann steht der Engel des Herrn da und sagt, zieh ihn die dreckigen Kleider aus und zieh ihn neuen Kleider an. Und er wird also vergeben, gereinigt und bei Gott angenommen. Das ist denn die Rechtfertigung durch den Glauben. Und dann in Kapitel 4 eben mit dem Heiligen Geist. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Zacharia hat eine Vision gehabt. Er hat den Leuchter gesehen, den großen Leuchter Israels, den siebenarmigen Leuchter, und aus purem Gold, und aus links und rechts davon standen zwei Ölbäume, die dann das Öl für den Leuchter lieferte. Und dann heißt es, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Zerubabel war der hohe Priester von den Israeliten, die aus der Gefangenschaft oder aus der Deportation in Babylon zurückgekommen waren. Und er wollte den Tempel, den zerstörten Tempel, wieder aufbauen. Und das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, großer Berg, der du doch vor Zerubabel zu Ebene werden musst? Ich fand das interessant. Es spricht hier von einem Berg, der weggefegt werden soll und zu Ebene werden soll. Und ich dachte, weil Jesus hat auch davon gesprochen, ne? Wenn wir Glauben haben, dann werden wir zu diesem Berg sagen, verfüge dich ins tiefste Meer. Also ich glaube, Jesus hat auch Zacharia gelesen. Auch anderen Zitate in den späteren Kapiteln hat Jesus gemacht in seiner Passion. Übrigens, der Prediger gestern, der Dr. Curry von Amerika, hat auch Amos zitiert, nur um zu zeigen, wie wichtig die Propheten sind. Wer bist du, großer Berg, der du doch vor Zerubabel zur Ebene werden musst? Er wird, also Zerubabel, wird hervorheben den Schlussstein, so dass man rufen wird, Glück zu. Nicht Glück auf, sondern Glück zu. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden. Denn wer immer den Tag des geringen Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen, dass Schlussstein in Zerubabels Hand. Also nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist eine programmatische Aussage. Es ist der Übergang und auch der Unterschied vom Alten zum Neuen Testament. Im Alten Testament heißt es zum Beispiel, David kämpfte die Kämpfe des Herrn, auch mit Schwert und mit Bogen, aber im Neuen Testament nicht. Und Pfingsten feiern wir eigentlich die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde. Und Pfingsten und das Kommen des Heiligen Geistes bedeutet einen Verzicht auf Machtausübung. Gott hat uns tüchtig gemacht, schreibt Paulus, zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also nicht durch Herr oder Kraft, nicht durch militärische Macht, nicht durch politische Macht, nicht durch finanzielle Macht, gibt auch persönliche Macht, ne? Gibt Machtmenschen. Man redet heute oft von Machtmenschen oder Alpha-Menschen. Ich weiß nicht, ob das Gleiche ist. Aber es gibt Machtmenschen, die können sich durchsetzen. Und die anderen, ja, die, wie soll man, was macht man mit den Zähnen? Knirschen mit den Zähnen, aber sie kommen nicht dagegen den an. Und der Herr sagt, nicht so, sondern durch meinen Geist. Und Jesus sagte zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Diener kämpfen. Und ich habe gedacht, hätte sich die christliche Kirche nur daran gehalten. Meine Diener würden kämpfen, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, aber es ist nicht. Und wie oft hat die christliche Kirche zu den Waffen gegriffen? Wir denken an den Papst, der den Kreuzzug ausgerufen hat, ne? Und da marschierten all die arbeitslosen Adligen ins Heilige Land und wüteten und Tausende sind in Blutbad umgekommen. Aber Jesus sagte, nein, so nicht. Petrus sagte zu dem Bettler am Tempel, Silber und Gold habe ich nicht. Ich habe oft manchmal gedacht, wenn sie den Vatikan im Fernsehen zeigen, was würde Petrus heute gesagt haben? Silber und Gold habe ich nicht. Die haben denen zu viel. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und wandle. Es gibt die Geschichte von dem Kirchenvater, wie hieß er noch? Nicht Augustinus, der andere, Aquinas. Der war beim Papst und der Papst zeigte ihm die Schätze des Vatikans und sagte, sehen Sie, Thomas, wir müssen nicht mehr sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Und Thomas sagt zu dem Papst, ja, und die Zeit ist auch vorbei, wo wir sagen können, im Namen Jesu von Nazareth, stehe auf und gehe. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes. Ja. Gottes Geist durchdringt alles im neuen Bund. Ich weiß nicht, geht da noch weiter runter? Nein, okay. Diese Gliederung hat Andreas freundlicherweise für mich gemacht. Ich muss immer gucken, wie viel draufsteht und wie nicht. Aber ich dachte eigentlich, der Geist Gottes, wir feiern heute Pfingsten, der Kommen des Heiligen Geistes. Das ganze Neue Testament, das ganze Leben als Christ ist geprägt vom Heiligen Geist. Erstens die Botschaft, das Evangelium, Gottes Wort, das wir verkündigen, ist eine geistliche Botschaft. Jesus sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und Paulus hat geschrieben an die Korinther, der natürliche Mensch vernimmt nichts von Gottes Geist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Ich muss sagen, als ich als junger Christ verstand, was diese Aussage des Paulus, wurde mir vieles klar, was in unseren Kirchen schiefläuft. Der natürliche Mensch ohne den Geist Gottes, der versteht das, der versteht nur Bahnhof. Und deshalb manche merkwürdige Aussagen von unseren Kirchenführern, wo man denken muss, verstehen sie nicht? Nein, die verstehen nicht, weil sie den Geist Gottes nicht haben. Das Leben als Christ beginnt durch den Heiligen Geist in der Wiedergeburt. Jesus musste dem Nikodemus sagen, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann das überhaupt nicht wahrnehmen. Er hat uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, schrieb Paulus an Titus. Die Vollmacht der Verkündigung in unseren Kirchen gibt der Heilige Geist. Paulus schrieb an die Korinther, meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes. Wir reden nicht mit Worten menschlicher Weisheit, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Auch unsere Anbetung soll im Heiligen Geist geschehen. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten, hat Jesus zu der Frau am Brunnen gesagt. Der christliche Dienst ist geistlich. Im Philipperbrief macht Paulus auch so eine programmatische Aussage. Wir dienen Gott im Geist. Wir rühmen uns über den Messias Jesus und wir verlassen uns nicht auf das Fleisch. Philipper 3, Vers 3. Und dann, ja, in der Gnade, am Ende des Gottesdienstes haben wir und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das ist so ein Floskel. Aber es ist mehr als ein Floskel, weil der Heilige Geist ist es, der die Gemeinschaft unter uns stiftet. Im Korintherbrief schreibt Paulus, denn mittels eines Geistes sind wir in eine Körperschaft initiiert. Das ist meine Übersetzung. Und der eine Geist ist unser aller Lebensquelle geworden. Es ist der Heilige Geist, der die Gemeinde schuf und auch die Gemeinde stiftet und auch die Gemeinschaft untereinander. Also Gottes Geist durchdringt alles im neuen Bund. Aber der Heilige Geist ist uns nicht gegeben, dass wir herumhüpfen und Halleluja singen, auch wenn das manchmal auch dran ist, sondern um Gottes Werk zu tun. Wer bist du, großer Berg, der du doch vor Zerubabel zur Ebene werden musst? Gottes Werk steht immer vor großen Hindernissen. Damals ging es um den Tempel wieder aufbauen. Und da waren diese paar Leute, paar Juden, die waren zurückgekommen aus der Deportation in Babylon. Das war auch ein Wunder Gottes überhaupt. Und da sollten sie alles neu aufbauen. Die Stadt Jerusalem, den Tempel und später unter Nehemia auch die Mauern von Jerusalem. Und hier ist der Zerubabel, ja, die hatten keine finanziellen Möglichkeiten. Die waren umgeben von Leuten, die nicht unbedingt freundlich gesonnen waren. Wie sollten sie das machen? Eine Mammutaufgabe. Und der Herr wollte ihnen Mut machen. Ihr braucht keinen Herr und ihr braucht keine Kraft, ihr braucht meinen Geist. Und er wird es tun. Und Paulus hat auch von den Schwierigkeiten gesprochen. Von Festungen, von Gedankengebäuden, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Das sind zum Beispiel die verschiedenen Ideologien und Religionen, die wir so ganz lebhaft erleben in unserer Zeit, wo die Leute an anderen Dingen glauben oder vielleicht an gar nicht und nicht positiv gesonnen sind gegenüber den christlichen Glauben. Oder es können auch die Herzen der Menschen sein oder die Gedanken der Menschen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Ich brauche dein Evangelium nicht. Ich brauche dein Jesus nicht. Das sind die Schwierigkeiten, gegenüber denen wir stehen. Und Gottes Werk hat immer einen bescheidenen Anfang. Wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet, heißt es hier in Sacharja. Wer hat den Tag des geringen Anfangs verachtet? Wir erinnern uns, Jesus hat das Reich Gottes mit einem Senfkorn oder mit Sauerteig verglichen. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das kleinste unter allen Senfkörnern, aber das wächst und wird zu einem Baum, sodass die Vögel unter den Himmel in seinen Zweigen wohnen. Gott hat immer klein angefangen. Im Alten Testament mit einer Person. Mit dem Abraham. Aus dieser Person wurde denn eine Familie, die Kinder Jakobs, und aus dieser Familie wurde das Volk Israel. Gott fängt immer klein an. Jesus auch, der spazierte durch die Gegend damals mit seinen 12 Männchen und die spotteten und sagten, ja, wann kommt das Reich Gottes, wovon du immer redest, ne? Du und dein kleiner Grüppchen da. Und am Pfingsten eben, wir feiern das heute, am Pfingsten wurde aus diesen 12 oder vielleicht 120, wenn man es genau nimmt, wurden plötzlich an einem Tag 3000 Leute, wurden gläubig. Eine Nation ist in einem Tag geboren, heißt es in den Propheten, ja, die Gemeinde. Und heute gibt es ich denke, man kann sagen, in jedem Land der Erde gibt es Christen. Wir beten jeden Tag für die Open Doors Gebetshefte und ich staune manchmal über die manche Länder, wo du gedacht hast, da sind überhaupt keine Christen. Und doch, die sagen, bitte betet für die Christen auf den Malediven zum Beispiel oder in Bhutan oder irgendwo, wo du dachtest, da sind überhaupt keine Gläubige und sind es doch. Gott fängt klein an. Und durch wenige Leute richtet er viel aus. Denke mal an Gideon mit seinen 300. Da haben die anderen, wie viel waren das? Über bald 30.000 hat er weggeschickt. Und mit diesen 300 hat Gott ihm den Sieg gegeben. Oder David und Goliath. Du kommst mit deinem Schwert und deinem Speer und deinem Schild und ich komme gegen dich mit im Namen des Herrn. Und Gott hat ihm den Sieg gegeben. Und Jonathan hat gesagt, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Auch unsere Gemeinde, wir haben gesagt, es ist eine bescheidene Gruppe, ne? Und ich weiß auch, ob wir manchmal neidisch sind auf die sogenannten Megakirchen, zum Beispiel Willow Creek. Es ist wirklich wahr, ich erzähle keine Märchen jetzt. In Willow Creek haben die Männer auf dem Dach stationiert mit Fernglas und Walkie-Talkies, um die Autofahrer in die freien Parkplätze zu lotsen, weil da so viele Leute in den Gottesdienst kommen. 20.000 Stück, glaube ich. Ich muss ehrlich sagen, ich wollte gar nicht zu einer Gemeinde gehören mit 20.000 Leuten. Bin ganz froh hier. Aber Paulus musste den Korinthern sagen, schaut auf eure Gemeinde. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind gläubig. Ja, das ist so. Wir sind die ferner liefen. Und doch ist es Gottes Werk. Und Gott verheißt aber, sein Werk zum Abschluss zu bringen. Und der Tempel wurde gebaut. Zerubabel hat das Haus, das Fundament gelegt. Er wird das Schlussstein darauf setzen. Und ihr werdet euch freuen, wenn ihr diesen Schlussstein in Zerubabels Hand seht. Er wird das vollenden. Und Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und das tut er bis zum heutigen Tag. Und Johannes durfte in der Offenbarung das Endresultat sehen. Ich sah eine große, unzählbare Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, angetan mit weißen Kleidern vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Damals, als Johannes die Offenbarung gesehen hat, waren die Christen eine verfolgte und verachtete Minderheit. Und Gott hat ihnen diese wunderbare Vision vom Ende gezeigt, dass diese unzählbare Schar da sein wird, vor dem Lamm stehen. Und Paulus hat uns das auch ganz persönlich gemacht. Ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi. Ich bin da durch die Jungschar zum Glauben gekommen und in unserer Jungschar war es so, wenn du 50 Sonntage hintereinander da warst, kriegtest du ein neues Testament geschenkt. Und nach 100 Sonntage kriegst du eine Bibel. Die Bibel habe ich noch. Das Testament ist auseinandergefallen, weil ich so viel drin gelesen hatte. Aber vorne haben die Leiter der Jungschar natürlich die Unterschrift gegeben und da stand dieser Vers. Ich bin gute Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Und schließlich, Gott vollbringt sein Werk durch uns Menschen. Ganz am Schluss des Kapitels, Zacharia fragte den Engel, der ihm das alles gezeigt hat, was sind die zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und was sind die beiden Zweige, aus denen das goldene Öl herabfließt? Der Engel antwortete, das sind die beiden Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. Damals waren es also Josua, oder ich sehe in der Lutherbibel heißt er Jeshua, aber es, ja, der Fürst oder der Statthalter, der politische Führer, und Zerubbabel, der hohe Priester, der religiöse Führer. Das waren diese zwei Männer. Und durch diese zwei Männer würde Gott sein Werk damals zu Ende führen. Und heute sind das Gottes Zeugen, das heißt seine Gemeinde, das heißt du und ich. Weil diese Leuchte und auch die Ölbäume tauchen in der Offenbarung wieder auf. Nur in der Offenbarung sind es nicht ein Leuchte mit sieben, siebenärmige Leute, genau. Es ist nicht ein Leuchte mit sieben Armen, das war das Bild von Israel, sondern es sind sieben einzelne Leuchte, die sieben Gemeinden der Sendschreiben. Und die zwei Ölbäume tauchen auch auf. Und der Herr sagt, ich werde meinen zwei Zeugen geben, zu weissagen. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchte, die vor dem Herrn der Erde stehen. Ja, wir sind seine Zeugen in dieser Zeit. Und Gott vollbringt sein Werk durch uns Menschen. Deshalb sollten wir erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, damit wir Gottes Werk vollziehen, damit wir Gottes Werk tun können, damit wir unseren Auftrag auch in dieser Gemeinde erfüllen. Amen.